Wow, da kommt man ganz schön in Schwung bei so Liedern und so schnellen Bewegungen. So, jetzt hoffe ich, sind wir alle aufnahmefähig für das, was Gott uns aus seinem Wort sagen möchte. Ich will heute in meiner Predigt anknüpfen an die Predigt, die ich vor ungefähr einem Monat gehalten habe. Damals ging es um das höchste Gebot, nämlich Gott zu lieben, unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Damals bei der Verabschiedung von unserem Jugendreferenten Hauke. Wer die Predigt verpasst hat oder sie nochmal hören will, über unsere Webseite kann man da nochmal reinhören. Ich möchte mir heute mit euch die Liebe zu Gott etwas genauer anschauen. Diesmal allerdings nicht nach der Überlieferung vom Lukas-Evangelium, sondern nach dem Markus-Evangelium. Da lese ich uns mal vor, Markus 12, ab Vers 28. Und es trat einer der Schriftgelehrten hinzu, der gehört hatte, wie sie miteinander disputierten. Und er wusste, dass er, das ist Jesus, ihnen, den sogenannten Sadduzäern, trefflich geantwortet hatte. Es ging um die Auferstehung der Toten, die von den Sadduzäern verneint wurde. So, und der da jetzt Jesus anspricht, der befragt ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste von allen Geboten ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr und du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Denken und aus deiner ganzen Stärke. Dieses ist das erste Gebot. Und ein zweites ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Auf diesen zweiten Teil des höchsten Gebots, die Nächstenliebe, möchte ich heute nicht eingehen. Heute geht es mir um die Liebe zu Gott, wie in Vers 30 zu ihr aufgefordert wird. Wir sollen Gott lieben. Was mir jetzt zu Beginn der Predigt wichtig ist, Liebe funktioniert nur freiwillig. Nicht gezwungenermaßen, auf Befehl, auf Kommando. Das kann vielleicht ein bisschen helfen, aber letztendlich muss es aus unserem Herzen freiwillig kommen. Und es ist so, wie unser lieber Moderator Matthias Gröning vorhin gesagt hat, es lässt sich einfacher lieben, wenn man selber geliebt wird. Es ist schwierig, es wird ein Krampf, letztlich, wenn man keine Liebe erfahren hat, dann zu lieben. Und das ist mir wichtig zu Beginn der Predigt. Gott liebt uns. Das ist der Ausgangspunkt, das ist der Ursprung. Dieses Gebot steht nicht in einem luftleeren Raum, sondern dem vorausgeht, dass Gott uns liebt. Er liebt uns so sehr, dass er diese wunderbare Welt erschaffen hat, dass er sie jeden Tag erhält, dass er uns an so vielen Stellen schützt und versorgt, wo wir es gar nicht mitkriegen. Er liebt uns so sehr, dass er ständig Vorstöße in unsere Richtung macht. Er liebt uns so sehr, dass er alles Wichtige, was es für uns zu wissen gibt, über ihn, über das Leben, über diese Welt, schriftlich in der Bibel für uns zugänglich gemacht hat. Er liebt uns so sehr, dass er eine persönliche, direkte, ganz enge Beziehung zu uns will, auch wenn wir uns das vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Und er liebt uns so sehr, dass er am Kreuz gelitten hat, damit diese Beziehung, wie er sie mit uns will, dann in der Ewigkeit bei ihm ihre Vollendung finden kann. Ohne Gottes Liebe kennengelernt und erfahren zu haben, wird es sehr schwer, dieses Gebot umzusetzen, das zu tun, um was es hier geht. So wie du vorhin gesagt hast, Matthias, zurücklieben, das kann besser funktionieren als von sich aus. So, hier in diesem Text werden vier Aspekte unseres Menschseins aufgeführt, die für die Liebe zu Gott von Bedeutung sind. Unser Herz, unsere Seele, unser Denken, unsere Stärke. Das sind die Worte hier, wie sie in dem Text verwendet werden, in dieser deutschen Übersetzung, die ich für heute gewählt habe. In unserem Verständnis sind wir stark vom griechischen Denken geprägt. Und dann könnte man das so verstehen, was Jesus hier sagt, als wären das vier Bestandteile von uns Menschen. So, ich habe hier an der Stelle das Herz, habe irgendwo anders die Seele, habe dann hier oben das Denken, habe noch irgendwo meine Stärke. Als wären das so separierte Bestandteile von uns Menschen. Das griechische Denken war eher so trennend unterwegs, die haben so schön fein unterschieden und da war dann die Seele in der Vorstellung auch etwas, das so von außen reinkam in den Körper, aber eigentlich vom Körper unabhängig sein konnte, wollte, wie auch immer. Das biblische Denken ist da anders aufgestellt. Das sieht man insbesondere im Alten Testament, im hebräischen Denken, aber das prägt auch das Neue Testament. Da ist die Vorstellung so, der Mensch, er ist ein Körper und er ist eine Seele, er ist ein Geist. Nicht er hat es, sondern er ist es. Das ist eine ganzheitliche Sichtweise, das gehört alles zusammen, das greift ineinander, das lässt sich nicht isoliert betrachten, das kann man natürlich machen, aber man kann es nicht voneinander trennen und es hat Wechselwirkung mit dem ganzen Rest. Das ist insofern wichtig, weil der Vers 4 hier in unserem Text in der Aussage gipfelt, Gott ist ein Herr. Im Griechischen steht da ein Zahlenwort, da ist eine Eins. Ein Herr. Wenn man schaut, worauf dieser Text Bezug nimmt, das ist aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4, da ist es im 5. Buch Mose so beschrieben und da steht das hebräische Wort Echad. Das ist ein zusammengesetztes Eins. Das ist auch eine Eins, aber ein zusammengesetztes Eins, also eine Einheit in Unterschiedlichkeit. Und das wird zum Beispiel am Anfang, schon im ersten Kapitel, im 5. Vers verwendet. Abend und Morgen bei der Schöpfung bilden einen Tag. Da ist dieses Wort, was ursprünglich dahinter steht, zu finden. Abend und Morgen, zwei verschiedene Sachen, aber sie bilden zusammen den einen Tag. Sie bilden eine Einheit und sind so verschiedene Aspekte. Das kann man sich dann vielleicht so ein bisschen vorstellen. Oder dann im Buch Esra wird erzählt, dass die Söhne Israels sich versammeln wie ein Mann. Also lauter Individuen, sie kommen zusammen, aber sie bilden eine Einheit. Im Grunde wie wir eine Gemeinde sind, jetzt zumindest eine Gottesdienstgemeinde, mit denen, die zu unserer Gemeinde dauerhaft gehören und welche, die jetzt für diesen Gottesdienst dabei sind. Gott ist einer. Und das finde ich so spannend, auch wenn er sich auf unterschiedliche Weise zeigt und auf unterschiedliche Weise wirkt, Gott ist einer. Und das zeigt sich ja in dieser trinitarischen Vorstellung von Gott, dass er eine Einheit aus drei Personen ist, Vater, Sohn und Geist. Und der Schöpfer, er ist der Vater, der Schöpfer, er sprengt eigentlich alle unsere Vorstellungen. Das ist so vielleicht ja unermesslich. In Jesus, im Sohn, kommt Gott uns aber ganz nah. Und dann nochmal mit dem Heiligen Geist kommt er uns sogar noch näher, will er in uns reinkommen. Also diese Vorstellung Vater, Sohn und Heiliger Geist, es ist eine Einheit in Unterschiedlichkeit und trotzdem ist es ein großes Ganzes. Gott ist eine in sich stimmige Einheit. Er ist nicht zerrissen, auch wenn er sich als Schöpfer offenbart, als Sohn offenbart, im Heiligen Geist offenbart. Gott ist eine in sich stimmige Einheit. Er ist nicht widersprüchlich, weder in seinem Wesen noch in seinem Handeln. Er ist nicht eine gespaltene Persönlichkeit. Aber wir sind es auf eine gewisse Weise doch seit dem Sündenfall. Sieht es bei uns nicht mehr so gut aus, dass so wie Gott uns ursprünglich geschaffen hat, das Herz, die Seele, der Körper, die Kraft eine Einheit bilden, dass alles stimmig ist, sondern bei uns ist vieles zerrissen. Wir wollen gut sein, wir meinen vielleicht sogar gut zu sein, aber wir sind es nicht so wirklich, weil da eben auch noch Böses da ist. Seit dem Sündenfall ist die Sünde eben auch mit dabei. Und ein Beispiel, was das für mich herrlich gut illustriert, ist, dass wir Menschen oft nicht sagen, was wir meinen, und wir dann nicht tun, was wir aber sagen. Und darin, finde ich, zeigt sich eigentlich schön diese Zerrissenheit, dass es eben nicht eins ist in all den verschiedenen Aspekten dessen, was wir denken, was wir sagen und was wir dann tun. Gott will uns aber heilen. Er möchte das zusammenführen, was durch die Sünde zerrissen und widersprüchlich ist. Das ist ein lebenslanger Prozess, aber aus Gottes Sicht sollte er besser heute beginnen und anfangen, als dass er noch lange vor sich hergeschoben wird. So, das waren jetzt die Vorbemerkungen. Jetzt möchte ich mir die vier Aspekte mit euch anschauen, die da benannt sind. Also Gott lieben mit ganzem Herzen. Diese Begriffe, die da verwendet sind, ich habe es vorhin bei den Liedern wieder gemerkt, man kann die ganz unterschiedlich füllen. Also der eine hat jetzt einen anderen Zugang zu dem Herz. Ich versuche mal deutlich zu machen, was von der Bibel her erkennbar ist, besonders vom Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Biblisch gesehen meint Herz das Zentrum unserer Persönlichkeit. Das meint jetzt nicht die Gefühle primär, die spielen auch eine Rolle, gehören ja auch zu unserer Persönlichkeit, aber es meint die Mitte des bewusst lebenden Menschen, des Selbst des Menschen. Da, wo die Zentrale ist bei uns, wo die Entscheidungen fallen, wo unsere Ausrichtung bestimmt wird. Das ist biblisch gesehen der Schwerpunkt dessen, was mit Herz gemeint ist. Ich habe mal ein Bild rausgesucht, was das so verdeutlicht. Ich habe bewusst darauf verzichtet, ein Herz zu nehmen, weil das ist so das, was wir jetzt erwartet hätten, sondern es geht um die Schaltzentrale, unser Innerstes, was unsere Ausrichtung bestimmt. Wenn es um die Frage geht, wie kann ich Gott von ganzem Herzen lieben, aus meinem ganzen Herzen lieben, dann geht es um die Frage, wie weit will ich mich eigentlich für Gott öffnen? Will ich wirklich auf ihn orientiert sein? Will ich ihn an mich ranlassen, grundsätzlich? Und dann auch, wie weit? Geht dann auch um die Frage, will ich Gott überhaupt lieben? Will ich, dass Gott mir wichtiger wird als alles andere in dieser Welt? Weil alles andere in dieser Welt ja letztlich von ihm kommt. Also er steht ja hinter dem Ganzen, er ist ja in dem Ganzen. Alles, woran ich mein Herz hängen möchte als Mensch, ist immer nur vorläufig, ist nie das Eigentliche. Der dahinter steht, hinter dem, woran ich mein Herz hänge, das ist Gott. Will ich das? Will ich mich wirklich auf ihn einlassen? Möchte ich es mit ihm zu tun haben? Und wenn man das Ganze jetzt noch zuspitzt von dem Bibeltext her, will ich ihn aus ganzem Herzen lieben, also aus ungeteiltem Herzen. Viele Christen, ich finde mich da drin auch wieder, wir neigen dazu, so auch ein bisschen Gott haben zu wollen, aber noch vieles andere, was dann vielleicht auf der inneren Prioritätsliste nochmal tatsächlich drüber steht, von dem wir uns mehr in Beschlag nehmen lassen als von Gott. Kann dann um materielle Sicherheit gehen, Besitz, Wohlstand, Erfolg, Gesundheit, sich selbst verwirklichen, Liebe von anderen Menschen, Ehre, Anerkennung und so weiter. Den Segen, ja, den will ich von Gott, aber bin ich auch bereit, das Schlechte, was mich von Gott trennt, zu lassen? Den Segen, ja, aber das, was Gott nicht möchte, wo Gott sagt, mach das nicht, Tobias, will ich das auch loslassen? Bin ich bereit dazu? Das sind dann die Fragen, die sich stellen, was da für mich in diesem Bild eigentlich sehr schön zum Ausdruck kommt. Und man kann noch mal tiefer buddeln und sagen hier, wie nah möchte ich eigentlich Gott kennenlernen? Wie viel Nähe, wie viel Intimität mit Gott ist es mir wert, dass ich dann Abstriche in meinem Leben mache? Dass ich zum Beispiel mehr Zeit mit Gott investiere als für andere Dinge? Wie viel Aufmerksamkeit schenke ich ihm? Was beeinflusst eigentlich alles meine Aufmerksamkeit den lieben langen Tag? Was übt eine Macht über mich aus? Suche ich wirklich eine persönliche Beziehung zu Gott? Will ich das? Und was bin ich bereit dafür zu investieren? Das soll mal für jetzt reichen zum Herz, zum Lieben mit ganzem Herzen. Lasst uns weitergehen zur Seele, Nefesh. Die Nefesh, So wird die im Hebräischen genannt. Ich erwähne deswegen jetzt das Wort Nefesh, weil das viel mehr meint als das, was wir unter Seele in der Regel verstehen. Es beginnt damit, mit dem Körperteil. Kennt ihr das Körperteil Nefesh? Wir alle haben es hier. Ihr seht es hier, das ist der Hals. Schlund, Kehle, also nicht nur von außen betrachtet der Hals, sondern drinnen Schlund und die Kehle. Die Nefesh steht für die vitalen Bedürfnisse, und wenn, die wir gestillt brauchen, ohne, sonst könnten wir nicht leben. Das heißt, essen, trinken, atmen. Das geht alles durch den Schlund. Also wenn das nicht funktioniert, ist vorbei mit uns. Also Nefesh kann heißen Kehle, Schlund, Hals. Aber weil es eben die Bedürfnisse auch ausdrückt, kann es dann bedeuten Verlangen, Begehren, Trachten, Sehnen. Also ich schmachte dann nach Essen und ich brauche das. Und ja, das kann damit gemeint sein. Und das, was uns, glaube ich, näher liegt bei Nefesh, ist, dass es auch emotionale, seelische Empfindungen und Regungen meinen kann. Also in Summe könnte man dann vielleicht sagen, Seele, Nefesh, kennzeichnet uns als individuelle, bedürftige, fühlende, lebendige Wesen. Mit allem, was wir eben dazu brauchen, dass wir lebendig sein können. Da habe ich mir jetzt ein bisschen gesucht, bis ich ein Bild gefunden habe. Ich habe es mal versucht, so darzustellen. Also das sind jetzt die vier verschiedenen Varianten, wie es der Seele gehen kann, zumindest jetzt auf diesem Bild. Wenn die vitalen Bedürfnisse der Seele gestillt sind, dann haben wir den Smiley, dann geht es der Seele gut, dann schmachten wir nicht, sondern können wir uns freuen, können jubeln. Aber wenn die vitalen Bedürfnisse der Seele nicht gestillt sind, dann passen eher die anderen Kugelgesichter, traurig, ärgerlich, ängstlich. Ich denke, ihr könnt es noch beliebig ergänzen. So, jetzt haben wir mal die Nefesh in den Blick genommen. Was heißt es jetzt mit der ganzen Nefesh Gott lieben? Ich habe dann so gedacht, das heißt eigentlich für mich, dass ich mit meiner ganzen Bedürftigkeit zu Gott komme. Mit allen emotionalen Empfindungen und Regungen, die mich ausmachen als eine lebendige Nefesh. Wo ich vielleicht nicht immer nur Smiley bin und deswegen jetzt gerade gerne zu Gott komme, sondern dass ich eben auch mit dem komme, was mir Last macht, was mich sogar vielleicht von Gott zurückhalten möchte, weil ich enttäuscht bin von Gott. Es gibt eine ganz interessante Formulierung im Alten Testament, das hatte ich jetzt auch nicht mehr so vor Augen, aber in der Vorbereitung bin ich drüber gestolpert, da ist die Formulierung, die Seele vor Gott ausschütten. Wir haben vorhin gesungen, ich schütte mein Herz bei dir aus. Das meint genau dieses, ja, also wirklich das, was in uns ist, auch an Notvollem, dass wir das vor Gott, zu Gott bringen, vor ihm ausdrücken. Wie wäre der biblische Begriff, ein anderer biblischer Begriff dafür, die Seele vor Gott ausschütten? In den Psalmen begegnet es häufig. Lob, Anbetung ist das eine, und wenn es uns nicht nach Lob und Anbetung zumute ist, was können wir dann machen? Klagen, die Seele vor Gott ausschütten. Klagen, Gott mit der ganzen, aus der ganzen Nefesh heraus lieben, ihm das bringen, was uns zu schaffen macht. Nicht versuchen, das irgendwie zu unterdrücken oder wegzubügeln, sondern authentisch zu Gott kommen. Ja, man kann auch nach Gott hungern und Verlangen haben. Auch das findet man in den Psalmen. Die Leute haben Gott erlebt und haben gemerkt, Gott hat ihnen etwas zu geben, was ihnen diese Welt nicht geben kann. Und sie erleben aber Gott nicht. Und dann haben sie Verlangen nach Gott und merken, sie brauchen die Begegnung mit ihm. Da ist dann eine Intensität drin, das ist das, was die Nefesh ausmacht. Da ist dann Kraft dahinter, da ist Power, das ist ja entweder Schmacht nach Gott. Oder wenn man dann bei Gott ist, dann Gott genießen können, dann drin aufleben können. Finde ich einen ganz, ganz spannenden Bereich. Ich habe leider nicht so viel Zeit, weil ich noch auf die anderen Punkte eingehen möchte. Aber ich finde es wichtig, wenn wir mit ganzer Seele Gott lieben sollen, wenn Gott sich das wünscht, dass wir dann, wenn wir merken, uns zieht es gar nicht so zu Gott, dass wir dann anfangen, Gott zu fragen, woran könnte es denn liegen? Vielleicht zeigt uns ja Gott, wo wir von ihm enttäuscht sind und wo wir vielleicht auch Dinge nicht verstehen, wie er uns geführt hat im Leben, was er uns zugemutet hat, was uns passiert ist. Und dann zu erkennen, wo braucht meine Seele Frieden? Wo braucht sie Heilung, Befreiung, vielleicht auch Vergebung, Versöhnung? Was braucht meine Seele, damit sie gerne bei Gott sein kann, auch wenn es ihr vielleicht gerade gar nicht danach zumute ist? Kann ich mit ganzer Seele Gott vertrauen, dass er für mich sorgt, dass er alles für mich zu einem guten Ende führen wird, auch wenn meine Seele das vielleicht nicht alles so versteht oder kaum ertragen kann, was los ist? Soweit mal zur Seele. Der dritte Aspekt, das Denken. Wie Gott mit unserem ganzen Denken lieben. Da habe ich auf meiner Suche nach der Nähfisch, einem Bild für den Nähfisch, auch ein ganz spannendes Bild gefunden für das Denken. Ich finde es herrlich, weil es für mich so das Streben des menschlichen Geistes wunderbar illustriert. Nämlich unser menschlicher Geist, also meiner ist zumindest so, und bei meinen Mitmenschen habe ich das bisher auch so festgestellt, man möchte verstehen. Man möchte die Dinge zusammenbringen. Man möchte wissen, warum ist es so, wie es ist? Wie funktioniert es? Was ist wichtig? Diese ganzen Fragen, die stellt sich ja der Geist. Und und aus diesen Puzzleteilchen, dieser denkende, dieser Mann da mit seinem Kopf und die ganzen Puzzleteilchen, so sein Geist, versucht das alles irgendwie zusammenzubringen. Und was mir auch gefallen hat, ist dieser leicht gequälte Gesichtsausdruck des Mannes, weil es nochmal das aufgreift mit der Seele. Der Seele geht es nicht gut. Das, finde ich, drückt das Gesicht dieses Mannes aus. Und sein menschlicher Geist, der versucht jetzt irgendwie zu helfen, dass ich was für die Seele lösen kann, dass er sich seinen Reim drauf machen kann. Ist mal ein Versuch einer Illustrierung, was da vielleicht mit Denken gemeint sein kann. Und was heißt es jetzt, Gott mit unserem ganzen Denken lieben? Für mich bedeutet das, dass ich mich mit meinem Denken gedanklich mit Gott befassen möchte. Dass ich über ihn nachdenke, sein Wesen, versuchen will, seine Anliegen besser zu verstehen, wie er diese Welt führt und leitet, was in dieser Welt los ist, was hier im Leben passiert, die Zusammenhänge. Und wenn ich dann anfange, so in die Richtung zu gehen und dann noch begreife, dass Gott ja ein Gegenüber für mich sein will, dass er ja eine Beziehung zu mir haben möchte, dann kann ich starten, ihm Löcher in den Bauch zu fragen. Ihn darum zu bitten, ey, Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, zeig mir doch, wie die Dinge liegen, was wichtig ist. Ich verstehe es nicht. Vielleicht guckt meine Seele genauso gequält wie die von dem Mann da und es schwirrt mir alles im Kopf rum. Und dann zu sagen, Herr, jetzt bitte hilf mir, meine Gedanken zu sortieren, das zusammenzubringen. Gott hat uns ein geniales Hilfsmittel an die Hand gegeben, nämlich die Bibel, sein schriftlich niedergelegtes Wort. Wir können sie studieren. Wir können Gott mit dem Geist lieben, mit unserem Denken lieben, indem wir eben reingehen in die Bibel und versuchen zu verstehen, was Gott uns da sagt. Und wenn wir nicht weiterkommen, können wir miteinander in den Austausch gehen darüber und können dann ja von anderen Hilfe, durch Gott von anderen Hilfe erhalten. Und wir können es auch machen, dass wir die Gemeinschaft mit anderen suchen, auch wenn wir gar keine Fragen haben. Wenn wir meinen, wir wüssten alles, dann stellen wir fest, ach, es gibt ja noch Fragen, die haben wir noch gar nicht in den Blick bekommen. Und entdecken vielleicht, die Fragen haben wir ja eigentlich auch, nur bisher sind sie gar nicht in den Blick gekommen. Und das Schöne ist, wenn wir Gott mit unserem ganzen Denken lieben lernen, anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, die Fragen nicht auszublenden, die sich stellen, sondern uns diesen Fragen zu stellen und Gott zu fragen und weiterkommen möchten, dann können wir auf diesem Weg lernen, über Gott zu reden. Wie spreche ich mit anderen Menschen über Gott? Wie kann ich ihnen dann vielleicht Zusammenhänge erklären? Weil die haben ja auch Fragen und die würden sich da vielleicht auch eine Antwort erhoffen. Ich hatte jetzt gerade die Woche, das war wieder ganz spannend, von jemand gehört, wie es demjenigen mit seinem Taufvers gegangen ist. Wir haben ja letzten Sonntag, Marianne, von dir gehört, wie es dir mit deinem Konfirmationsspruch gegangen ist. Da hat jemand diesen Taufvers ausgesucht bekommen: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche 3, Vers 5. Das hat diesen Menschen, dieses Taufwort, das eigentlich gedacht war als Unterstützung, hat ihn in eine riesen Not gebracht innerlich, weil er dachte, mit dem Wort ist gemeint, wir sollen unseren Verstand an der Garderobe abgeben, also wir sollen unseren Verstand nicht gebrauchen, den Gott uns gegeben hat. Wir sollen mit unserem Verstand Gott lieben. Also ist er doch zu was gut, und das ist so wichtig, dass wir mit unserem Verstand, dass wir ihn auch gebrauchen lernen, auch geistlich gebrauchen lernen. Gott lieben mit unserem ganzen Denken. Und eine andere Facette ist mir noch gekommen zu dem Gott lieben mit unserem Denken. Nachdenken. Da, wo wir Gott erlebt haben, uns daran erinnern. Und vielleicht zeigt uns auch Gott nochmal, wenn wir diese Erinnerungsarbeit machen, unser Gedächtnis gebrauchen, auch nochmal tiefer bestimmte Dinge, die er in unserem Leben gemacht hat, wofür wir dankbar sein können, wo wir erkennen können, es gab ja Gott schon die ganze Zeit vielleicht in meinem Leben, auch als ich noch nicht an ihn geglaubt habe. Auch da hat er schon seine schützenden und segnenden Hände über mich gehalten. Da wollte ich vielleicht noch gar nichts von ihm wissen. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist aus dem Alten Testament, da der Psalm 103. Lest ihn euch ruhig durch, heute Nachmittag vielleicht, wo es da heißt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da ist beides, Seele und Denken, damit drin, nicht vergessen, was er mir Gutes getan hat. Immer wieder im Alten Testament gibt es diese Aufforderung, an die großen Taten Gottes sich zu erinnern. Das ist vielleicht auch Arbeit, das muss man dann auch machen, dann nochmal drüber nachdenken. Aber das kann so eine schöne Quelle sein für Dankbarkeit, die dann für uns heilsam ist, insbesondere Gott gegenüber, dass wir immer mehr erkennen, was wir eigentlich mit ihm erlebt haben, wie wir ihn erlebt haben, worin er seine Güte gezeigt hat. Ich bin ein sehr verkopfter Mensch geworden im Laufe meines Lebens, und ich bin Gott dankbar, dass er jetzt anfängt, doch wieder ein bisschen die Verbindung zwischen Seele und Geist wieder ein bisschen zu stärken und wieder auszubauen. Und ich staune, an wie vielen Stellen ich eigentlich Gott erlebt habe, aber es gar keinen tieferen Eingang in meine Seele finden konnte, weil die noch von Gott enttäuscht war, weil einfach bestimmte Sachen, die sich meine Seele gewünscht hätte, sie nicht von Gott bekommen hat in der damaligen Zeit. Also dieses Nachdenken, Nachspüren, mit dem Geist nochmal reingehen, was habe ich mit Gott erlebt? Und eine andere Richtung, Nachdenken, könnte sein, wo habe ich denn Versprechen von Gott bekommen, aus seinem Wort, die er mir gegeben hat? Zusagen, die vielleicht meiner Seele gerade nicht nützen, aber mit meinem Geist kann ich sie greifen. Und da kann ich Gott dann auch lieben, auch wenn meine Seele vielleicht es noch nicht so hinkriegt. Da habe ich auch die Woche ein interessantes Wort gehört, wie mir jemand gesagt hat, dass Gott demjenigen zugesagt hat, vor vielen, vielen Jahren: Dein Krug wird nicht leer. Ich habe denjenigen vor ein paar Jahren besucht und hatte das Gefühl, der Krug ist schon noch ein bisschen leer, hat sich so angefühlt bei bestimmten Themen. Jetzt neulich denjenigen wieder besucht und gestaunt. Ich habe gespürt, ich durfte sehen, die Seele meint nicht mehr, der Krug ist leer. Derjenige ist in Dankbarkeit. Auch ein wichtiges Wort für denjenigen war, dass Jesus ihm gesagt hat, immer wieder: Meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Manchmal schaffen wir es nur mit unserem Geist, diese Zusagen Gottes noch zu fassen zu kriegen. Die Seele kriegt es nicht mehr hin. Aber wenn wir es mit dem Geist zu fassen kriegen, können wir schon da wieder Gott lieben, und dann kann vielleicht auch die Seele irgendwann wieder aufatmen. So, jetzt der vierte Punkt. Stärke. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich hatte lange gar keine große Vorstellung. Dann ging es mehr so eher in die Richtung, ja, so aus der Seele raus, weil die Seele ja auch so Kraft hat, sehr, ja, so das Vitale auch darstellt. Und dann irgendwie, klick, hat sich es plötzlich geöffnet, dass ich gedacht habe, da könnte Gott ja was ganz anderes noch im Blick haben. Wenn ich mir so das anschaue von unserem Predigtext, ja, Seele, Herz, Seele, Denken, ist ja alles, was so eher in uns stattfindet von der Vorstellung. Und Stärke und Kraft ist das, was dann andere wahrnehmen können, was nach außen wirkt, was erkennbar wird von außen her. Da tut sich was, da setzt sich ein Tobias in Bewegung, da macht er was, da handelt er. Deswegen habe ich als viertes Bild für die Stärke mal einfach diese Hand genommen. Anpacken, helfen, was machen, was aus der Seele, aus dem Herzen, aus der Seele, aus dem Denken dann entspringen kann. Und es soll ja letztlich eine Einheit sein. Gott lieben mit ganzer Stärke. Wie könnte das dann aussehen? Für Gott da sein, Gott dienen, nicht nur von ihm Segen empfangen wollen, sondern auch Gott fragen, was möchtest du, dass getan werden soll? Wo möchtest du mich gebrauchen? Wo möchtest du mich als deine Hand einsetzen? Das dann machen. Also mich mit meiner Kraft, meiner Zeit, meinem Geld, meinem Können, meinem Ganzen, was ich bin und habe, mich für ihn und sein Reich einsetzen. Gott lieben mit aller meiner Kraft. Da gibt es in der Bergpredigt von Jesus eine ganz spannende Aussage zu. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann sagt Jesus weiter, und dies alles, davor hat er gesprochen, im Grunde über die Stillung unserer vitalen Bedürfnisse, das alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt also nicht erstmal sich in seinem persönlichen Leben schön einrichten, mir geht's gut, ich bin im Komfort, in der Komfortzone und dann kann ich auch noch was für Gott tun. So ticken wir Menschen und wir Wohlstandschristen heute leider auch in großen Teilen. Wir sind sehr ich-zentriert und haben eigentlich oft den Blick auf Gott und das, was ihm wichtig ist, verloren. Und mir hilft es dann immer, wenn ich so an meine Grenzen komme und an meine Seele rumjammern möchte, ich mit meiner Kraft nichts tun möchte, mir dann vor Augen zu halten, was hat mein Gott und Schöpfer, mein Erlöser vor 2000 Jahren sich angetan, indem er in diese Welt gekommen ist. Wie hat er sich da mit sich umgehen lassen? Was ja, hat er am Kreuz letztlich an Qualen erlitten, damit ich in der Ewigkeit bei ihm sein kann? Das hilft mir dann immer wieder so ein bisschen in die Realität zurückzufinden und zu merken, dass wir hier eigentlich in einer Wohlstandsblase leben, wo unsere Seele dann meint so, die Hauptsache es geht ihr gut, die Hauptsache sie kann immer smiley sein und mit dem anderen kommen wir irgendwie nicht so gut klar. Und wenn dann die Seele eben nicht auf Smiley ist, dann bin ich auch nicht bereit, meine Kraft und meine Stärke einzusetzen. Und es ist auch oft so zu beobachten, so das Eigenheim wird gepflegt, da wird investiert, da wird geguckt, dass man gute Handwerker findet und so. Und zum Teil, was aber in die Gemeinde eingebracht wird, das erreicht nicht diese Hingabe, wie fürs eigene Heim. Dabei ist es ja für Gott und sein Reich. Das ist ja, die Qualität der Arbeit lässt manchmal zu wünschen übrig. Ich möchte da jetzt nicht denen eins draufgeben, die sich sowieso schon investieren, weil ohne die würde es gar nicht laufen. Aber mal so wirklich zu fragen, wie sind denn eigentlich die Prioritäten in meinem Leben verteilt? Und wir haben bei uns im Haus immer noch Lampen aus der Bauphase, also Einzugsphase. In ein paar Räumen, wir sind noch nicht dazu gekommen. Und ich habe irgendwann gedacht, eigentlich ist es schön. Es ist ein schönes Zeichen für mich. Ich bin inzwischen ganz damit versöhnt, dass wir auf einer Baustelle leben und dass es da drin sichtbar ist. Wir sind nur Reisende. Ja, wir werden nichts mitnehmen aus dieser Welt. Und wofür lohnt sich wirklich zu leben? Wofür lohnt sich wirklich, die eigenen Ressourcen einzusetzen? Ist für mich ein Riesenthema. Gott arbeitet da an mir und ich danke Gott, dass ich diese Predigt vorbereiten durfte und mich da jetzt auch selber so ein bisschen am Ohrläppchen ziehen durfte. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott liebt uns. Das ist der alles entscheidende Ausgangspunkt. Deswegen gibt es diese Welt. Deswegen gibt es dich, deswegen gibt es uns alle, deswegen gibt es auch mich. Gott liebt uns so sehr, dass er uns nicht der Sünde überlassen hat und der Macht des Bösen, sondern dass er selber vor 2000 Jahren hier reingekommen ist, um dieses Problem für die Ewigkeit endgültig zu lösen. Und dazu hat er sich derart investiert, dass er wirklich am Kreuz gelitten hat und qualvoll gestorben ist. Gott liebt uns, er liebt uns so sehr. Und wie steht es um unsere Liebe zu ihm? Das ist die Frage, die ich uns von dem Predigttext her mitgeben möchte, in die vor uns liegende Zeit. 3 Wochen habt ihr jetzt Ruhe von mir. Klappt es dann auch, dass wir wiederkommen können. Und lasst uns wachsen in unserer Liebe zu Gott, uns antworten auf seine Liebe, unser Herz für ihn öffnen. Lasst uns alle Register ziehen, dass wir mit dem Herzen, mit der Seele, mit dem Denken, mit unserer Kraft möglichst ganzheitlich immer besser Gott lieben können. Ich bin mir sicher, Gott tut nichts lieber, als uns dabei zu helfen, weil er uns liebt. Amen.